Normalerweise, wenn wir etwas Grauenvolles sehen, dann schauen wir lieber weg. Nicht wahr? Die Kreuzigung ist wohl die grauenvollste Art, umgebracht oder hingerichtet zu werden. Wahrscheinlich wären die wenigsten von uns kaltblütig genug, einem Gekreuzigten in seinem Todeskampf zuzuschauen oder ihn dabei anzusehen. Es ist hart, sich diese Szene unseres leidenden und sterbenden Herrn vorzustellen, innerlich vor Augen zu halten. Und doch ist es gut für uns, seinen letzten Weg zu betrachten. Es gibt kein anderes Ereignis im Leben Jesu, das in jedem der Evangelien solchen Raum einnimmt, ein solches Gewicht hat, wie der Leidensweg unseres Herrn Jesus. Die Berichte des Lebens Jesu konzentrieren sich in diesem letzten Geschehen. Sie laufen darauf zu und hier konzentriert sich das dann, was er für uns getan hat, gelitten hat. Heute will ich mit euch einen Aspekt dieses Leidenswegs Jesu herausnehmen. Dieser Aspekt, das sind mehrere Teile, das sind seine letzten Worte, die er als Mensch, die er am Kreuz in seinem Todeskampf gesprochen hat. Und diese letzten Worte haben etwas ganz Besonderes natürlich an sich. Sie sagen uns viel über das Wesen Jesu. Ja, wir können vielleicht sagen, besonders über das menschliche Wesen Jesu oder über sein Wesen als Mensch. Ich glaube, dass wir im Sterben eines Menschen viel eher sein wahres Wesen erkennen als in seinem Leben. Würde uns ein Mensch auch etwas vormachen können über das, was er ist, solange er lebt, vielleicht gut lebt, in seinem Sterben, vor allem in so einem qualvollen Sterben, fällt jede Maske ab. Hätten manche Menschen davor, als sie Jesus predigen hörten, hätten sie noch sagen können, das ist ein religiöser Spinner. So mussten sie hier, als sie ihn unter dem Kreuz sahen und hörten, mussten auch hartgesottene Soldaten sagen, wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn. Die letzten Worte sagen nicht nur viel über sein Wesen, sondern sie sagen uns auch viel über das Heil, das uns geschenkt ist in ihm. Was mich besonders daran beeindruckt, ist die Tatsache, dass Jesus in seinem qualvollen Sterben nicht von seinem eingeschlagenen Weg zurückschreckt oder abweicht. Sein Sterben geht er genauso absichtsvoll und bewusst an wie sein Leben auf dieser Welt. Wer ihn jetzt sieht, seine Worte hört, dem muss klar werden, sein Sterben, das ist nicht das Scheitern seines Auftrags, wie manche es gedacht haben, auch heute noch denken. Es ist nicht das Scheitern seines Auftrags, sondern das ist Gottes vollkommener Plan. Und das wird schon deutlich, wenn wir hören, was unser Herr über diejenigen sagt, die dieses grausame Todesurteil über ihn vollstrecken. Er sagt, Das lesen wir in Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann das sein? Er betet für seine Peiniger. Jesus sieht, dass sie blind sind. Sie sind nur unwissende Ausführende des Planes Gottes. Sie sind Handlanger. Sie sind Handlanger des Bösen und doch Handlanger Gottes. Gottes Plan wird durch sie ausgeführt. Der Erlöser wird geopfert für die Sünden seines Volkes. Sie dienen unserem Heil in ihrem grausamen Werk. Einige von ihnen dienten auch ihrem eigenen Heil. Es ist erstaunlich, wie bald dieses Gebet unseres Herrn erhört wurde, wenn er betet, Vater, vergib ihnen. Und wie bald einige zum Glauben an ihn kamen und ihnen somit eben vergeben wurde. Matthäus 27, Vers 54, da lesen wir, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Das haben sie erkannt. Der Herr hat dafür gebetet. Und wer so betet wie Jesus, wird erhört werden. Es ist das Gebet des Gerechten, das Gebet desjenigen, der auch seine Feinde liebt. Und ein solches Gebet wird erhört. Wir finden dasselbe Gebet dann später und seine Erhörung bei Stephanus. Als er von der wütenden Meute der jüdischen Führer gesteinigt wurde, betet er für sie, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und kurz darauf kam einer, der diese Steinigung beobachtete und beaufsichtigte, Saulus von Tarsus, kam zum Glauben und erhielt Vergebung seiner Sünden. Wer so betet wie Jesus, wird erhört. Und dann sagt der Herr am Kreuz zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes, siehe deine Mutter. Das ist Johannes 19, Vers 26 und 27. Johannes selbst berichtet als einziger von diesen Worten Jesu am Kreuz. Johannes war der Jünger, der so beeindruckt war von der Liebe Jesu. Er empfand offenbar auch selbst am tiefsten die Liebe zu Jesus. Er nannte sich selbst ja den Jünger, den Jesus liebte. Das war ein Ausdruck davon, dass er so verstanden hatte, wie Jesus ihn liebt. Und er war so begeistert darüber. Und in seinem Evangelium und vor allem dann in seinen Briefen ist die Liebe Gottes und auch die Liebe der Jünger zueinander das zentrale Thema. In diesen Sätzen, mit denen Jesus seine Mutter und seinen geistlichen Bruder Johannes beauftragt, nach seinem Tod füreinander zu sorgen, da kommt die Liebe Gottes in seinem Menschsein zum Ausdruck. Obwohl Jesus uns in seinem Erdenleben immer wieder den Blick weg vom Irdischen auf das richtet, was droben ist, so konnte er ja zum Beispiel im Fall eines verstorbenen Mädchens sagen, sie schläft nur. Er richtet den Blick der Menschen nach dem, was droben ist. Und doch sorgt er sich hier um die ganz irdische und alltägliche Not seiner Mutter und seines Freundes Johannes. Eine Auswirkung des Todes Jesu am Kreuz, den er für die Sünden seines ganzen erwählten Volkes starb, ist, dass eine einfache, arme Frau ihren Sohn verliert hier. Wahrscheinlich ist Maria schon eine Witwe zu diesem Zeitpunkt. Und ihr Sohn Jesus ist der Erstgeborene, der sich um ihre Bedürfnisse kümmern soll. Und er gibt nun diese Aufgabe an Johannes weiter. Und auch in dieser Geste schaut der Herr von sich selbst weg und sorgt sich in seinen Qualen mehr um diejenigen, die zurückbleiben, als um sich selbst. Von diesem Vorbild können wir auch lernen, nicht wahr? Was auch Petrus gelernt hat und uns in seinem Brief dann weitergibt: Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihrem Schöpfer, ihrem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, indem sie Gutes tun. Der Herr Jesus sagte am Kreuz auch, Lukas 23, Vers 43, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit sagt Jesus von sich und von einem namenlosen Verbrecher neben sich am Kreuz, sagt er, dass sie beide mit absoluter Sicherheit im Paradies ankommen werden. So unterschiedlich die beiden Männer nebeneinander hier sind, so unterschiedlich ist auch der Grund, warum sie ins Paradies kommen werden. Der Herr kommt dorthin, weil er einfach an den Ort zurückgeht, an dem er zuvor seinen Platz hatte, zur Rechten des Vaters. Unser Herr musste sich diesen Platz beim Vater nicht verdienen. Er gehörte ihm seit ewigen Zeiten. Er hat ihn nur für kurze Zeit verlassen, um für eben solche wie diesen Verbrecher neben sich zu leben und zu sterben. Und deshalb musste auch der Verbrecher sich diesen Platz im Paradies nicht verdienen. Konnte er nicht und musste er nicht. Wie passend diese Szene doch ist hier. Hier in dem Moment, in dem der Herr seinen Auftrag vollendet, wird noch einmal ganz deutlich sichtbar, was dieser Auftrag ist. Der Gerechte leidet und stirbt für den Ungerechten. Und deshalb hängt er hier zwischen zwei Verbrechern an einem Galgen, der für Verbrecher gedacht ist, weil er auch geistlich den Platz von Verbrechern einnimmt. Diese zwei Männer, rechts und links von unserem Herrn, stehen eigentlich für die ganze Menschheit. Die einen bleiben dabei, den Herrn der Herrlichkeit zu verspotten. Und es trifft sie das Gericht Gottes, weil sie keinen Anteil haben an der Stellvertretung Jesu. Und die anderen erkennen, was hier am Kreuz passiert. Und sie erkennen ihre Schuld und sehen die Unschuld und die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, so wie dieser zweite Verbrecher das tat. Und sie kehren im rechten Moment um. Und wenn wir mit Gottes Augen sehen könnten, würden wir jeden Menschen so sehen wie diesen Verbrecher. Keiner ist besser. Keiner ist besser dran. Jeder kann nur mit knapper Not gerettet werden. Jeder von uns steht ebenso vor dem Abgrund von Natur aus wie dieser Verbrecher, wenn er Jesus nicht als seinen Erlöser erkennt. Und jeder, der gerettet wird, wird durch dieselbe Gnade gerettet wie dieser Verbrecher. Neben dem Herrn der Herrlichkeit sehen wir alle gleich elend aus wie dieser Verbrecher. Wir sind alle Verbrecher, die die Gebote Gottes auf jede Weise übertreten haben oder sie mit Füßen getreten haben. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Jeder von uns müsste dort hängen, wo unser Herr hängt. Aber weil er unseren Platz eingenommen hat, sind wir frei. Sicher, auch dieser zweite Verbrecher muss sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Gottes, die er empfängt, ist das ewige Leben. Er wird noch heute mit seinem Herrn im Paradies sein. Und deshalb, weil der Herr Jesus Christus dieses Wort zu ihm gesprochen hat. Er ist der Einzige, der das sagen kann. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagte auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Und dann sagt der Herr am Kreuz, mich dürstet. Der Durst eines Gekreuzigten ist unerträglich. Er hängt in der Hitze des Tages ohne Schatten an diesem Kreuz. Die Sonne brennt erbarmungslos herunter. Und im Psalm 22, wo wir die Qualen des Gekreuzigten beschrieben bekamen, da lesen wir in Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Aber der Durst, den Jesus erleidet, ist nicht nur der buchstäbliche oder körperliche Durst. Als derjenige, der hier am Kreuz die Trennung vom himmlischen Vater an unserer Stelle erträgt, erleidete er auch den geistlichen Durst, den Mangel an Wasser des Lebens. Er, der das Wasser des Lebens versprochen hat, denen, die an ihn glauben, muss jetzt hier an unserer Stelle darauf verzichten. Und dann ruft er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All die körperlichen Qualen, die unser Herr am Kreuz durchmachte, wollen wir nicht gering achten. Ebenso die seelischen Nöte, ein Gekreuzigter leidet unter anderem bedingt durch die Atemnot, leidet er große Ängste. Aber was all das übertrifft, ist das, was Jesus hier an geistlicher Not litt. Von seinem Vater, mit dem er die innigste Lebensbeziehung gehabt hatte, wie wir Sünder es uns nie vorstellen könnten, von ihm wurde er tatsächlich verlassen. Der Vater im Himmel war nicht nur einfach nicht mehr da, sondern er war da in seinem gerechten, göttlichen Zorn, den er auf seinen Sohn entlud. Das ist diese Verlassenheit, die der Herr beklagt. Gerechter Zorn über die Sünde der Menschen wurde in dem Moment über Jesus ausgegossen. In diesen Stunden am Kreuz traf der Zorn Gottes in voller Wucht seinen eingeborenen Sohn. Nie wird ein solcher Zorn einen Menschen treffen. Nicht einmal die Verdammten in der Hölle, die Gottes Liebe von sich wiesen, werden Gottes Zorn in diesem Maß spüren. Sie werden nur das Maß für ihre eigene Sünde spüren. Jesus ertrug den Zorn über die Sünde all derer, die gerettet werden. Und darum ruft er aus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses schlimmste aller Leiden hat Jesus aus Liebe zu uns auf sich genommen. Wie groß ist die Liebe, die nur das irdische Leben für einen Freund hingibt? Aber wie groß ist erst die Liebe, die den ganzen Zorn Gottes erträgt für seine Feinde? Und das ist Realität. Das ist nicht eine mystische Lehre, die keinen Bezug zur wirklichen Welt hat. Das ist vor den Augen der ganzen Schaulustigen geschehen, die damals anwesend waren. Sie haben es erlebt, wie es 3 Stunden stockfinster wurde. In dieser Finsternis wird deutlich, dass Gott seinem Sohn jede Gemeinschaft entzogen hat. Er hatte in seinem Leiden keinen Trost mehr. Er war vollkommen von Gott verlassen. Und das geschah, damit du nie mehr von Gott verlassen sein musst. Die Verlassenheit Jesu am Kreuz ist nicht nur die Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit, sie ist auch die Offenbarung von Gottes Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er, der da seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und dann ruft der Herr am Kreuz aus: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, was diese 3 Worte alles beinhalten. Sie enthalten den ganzen wunderbaren Heilsplan Gottes. Der ist hier vollbracht, vollendet, zum Abschluss gebracht, vollkommen. Von dem ersten Hinweis an, den Gott der Eva nach dem Sündenfall gegeben hatte, dass dann einer kommen werde, der die Macht des Satans brechen wird und seine Gefangenen befreien wird, bis zum letzten Bekehrten, der bei der Wiederkunft des Herrn ins ewige Leben eingehen wird. Alle Versprechen und Prophezeiungen Gottes, die durch das Gesetz, durch die Symbole und Vorbilder, durch Propheten und den Herrn selbst gegeben wurden, sie sind in diesem Geschehen auf Golgatha zur Vollendung, zur Erfüllung gekommen, besiegelt worden. Es ist vollbracht. Auch wenn ich als Christ in diesem Erdenleben noch Unvollkommenheit erfahre, auch wenn ich meine Heiligung noch zu Ende bringen muss und durch manches hindurchgehen muss, am Kreuz auf Golgatha hat der Herr meine ganze Erlösung erworben und im Himmel ist alles bereits festgemacht. Es ist vollbracht. Jesus hat für meine ganze Sünde und die Sünde aller Erwählten die vollkommene Strafe auf sich genommen. Es fehlt nichts mehr, das noch getan werden müsste. Ich kann nichts hinzutun. Und ich muss nichts hinzutun. Der Herr hat alles getan. Es ist vollbracht. Und dann sagt der Herr am Kreuz: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Nachdem alles vollbracht ist, kehrt der Sohn Gottes in die Gemeinschaft des Vaters zurück. Die Sünde, die der Mensch getan hat, wurde im Menschen gerichtet. Jesus gibt sein menschliches Leben, das er so ganz für die Seinen hingegeben hat, gibt er zurück in die Hände dessen, der es gezeugt hat. Nach 3 Tagen wird er es wieder nehmen. Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst und ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen, sagt der Herr. Nicht die Juden und nicht die Römer haben Jesus das Leben genommen. Er hat es aus seinem eigenen Willen im Gehorsam gegenüber dem Vater hingegeben. Er hat es für mich und für dich gegeben, damit wir von seinem Leben haben können. Wer zu ihm kommt, der wird das Leben von ihm empfangen. Er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Herr sei gelobt für sein wundervolles Heilswerk. Amen.